Hey ChatGPT, buch doch mal meine Urlaubsreise, mach mir mal die Hausaufgaben oder schreib mir diese Anmoderation. Die KI fragen, egal welche, das ist das neue Googlen. KI kann aber viel mehr und KI kann vor allem auch ganz schön gefährlich sein. Nicht umsonst warnen Nobelpreisträger, dass wir Menschen aufpassen müssen, dass uns die KI nicht den Garaus macht. Und dass KI-Systeme ihre ganz eigene Logik und auch Strategien entwickeln, den Menschen zu umgehen und das eigene Tun zu verheimlichen. Dafür gibt es gerade ein aktuelles, schönes Beispiel in China, wo ein KI-Agent ungefragt mit Crypto-Mining begonnen hat und sich dafür erstmal eine externe IP-Adresse zugelegt hat. KI-Systeme können hilfreich sein. Sie kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, auch beim Militär. Nicht ganz ungefährlich also, denn beim Militär wird bekanntlich geschossen. Beim USA-Israel-Iran-Krieg etwa oder auch im Krieg gegen die Ukraine spielt KI eine immer größere Rolle als neue Form der Kriegsführung. Was heißt das in Sachen Strategie und Kontrolle über Waffensysteme? Darüber spreche ich jetzt mit der KI-Expertin der Universität der Bundeswehr in München, Verena Jackson. Hallo, Frau Jackson.
Hallo.
Immer wieder heißt es ja, die aktuellen Kriege seien eine Art Labor für militärische KI. Wenn man an Ukraine und Iran denkt, stimmt das?
Ja, in gewisser Weise kann man das schon so nennen. Gerade die KI, das ist eine Neuerung und da sehen wir eine rasante Zunahme der Bedeutung und der Schnelligkeit.
In welchen Bereichen wird künstliche Intelligenz denn heute tatsächlich militärisch eingesetzt? Was kommt da noch auf uns zu?
Da kann man ganz unspektakulär anfangen mit Logistik. Wo habe ich überhaupt welches Waffensystem? Wo habe ich welche Transportsysteme? Das ist alles auch schon, wo KI eingesetzt wird. Und dann geht es natürlich wirklich in die Kriegsführung, wie man sich das so vorstellt. Also dann wird mit Hilfe von KI werden Aufklärungen betrieben, es werden Lagebilder erstellt, dass man weiß, wo ist der Feind, wie sieht es da aus, wie kann ich auch vielleicht am besten angreifen, mit welchem Wirkmittel, also mit welchem Waffensystem, mit mehr Vorschläge werden mir gemacht von der KI. Und am Ende muss ich dann eigentlich nur noch aufs Knöpfchen drücken und bestätigen als Operator das Ganze. Sagen, okay, ich folge dir KI, ich folge deinem Vorschlag, dieses Ziel anzugreifen oder eben nicht. Und das ist sozusagen die ganze Killchain, wie man das so militärisch nennt, bis wirklich auch dann ja Objekte oder auch Menschen getroffen werden davon.
Bei den Chatbots, die wir kennen, da gibt es ja häufiger ja mal Halluzinationen, also dass falsche Informationen kommen oder falsche Befehle ausgeführt werden. Wie ist das im militärischen Bereich?
Natürlich sind das Systeme, die meistens nicht nur aus einem System bestehen, wie wir es benutzen bei ChatGPT, sondern es sind Systeme, die mit verschiedenen Systemen zusammenarbeiten, verschiedene Daten nutzen und sozusagen sehr, sehr vernetzt sind. Natürlich ist es so, je komplexer ein System ist, desto problematischer kann es auch werden, desto mehr Fehler kann es auch machen. Und das ist eben das, wofür die Ethik und auch die Juristen sich im Moment einsetzen und sagen, genau das ist die Problematik, weil wenn eine KI oder ein KI-System Fehler macht in einem militärischen Kontext und vielleicht die falsche Person im schlimmsten Fall auch umbringt, ist es natürlich viel dramatischer, wie wenn ChatGPT mir einfach nur irgendwelche falsche Mengenangaben beim Rezept gibt. Das Problem ist bekannt, da wird auch sehr dran gearbeitet, aber ganz verhindern lassen sich auch da eben die Fehler nicht. Und da kommen dann die Folgefragen auf vielen Ebenen, wie können wir damit umgehen?
Die Iraner haben die Shahed-Drohne als Billigwaffe gebaut und die USA haben die inzwischen kopiert als Lucas-Drohne. Inzwischen sind auch die ja mit KI ausgerüstet. Wozu eigentlich? Also was können die dann besser?
Ja, also KI kann meistens einfach schneller reagieren. Wenn man sich vorstellt, gerade jetzt im Bezug zum Iran-Krieg auch, der Commander des CENTCOM, also der amerikanische Chef der ganzen Operation, militärische Chef, hat auch gesagt, was wir früher konnten in Tagen und Wochen, können wir heute in Sekunden. Da geht es viel um Entscheidungen. Früher musste man analysieren, wo kann ich überhaupt mein Ziel erfassen? Ist das ein gutes Ziel? Was muss ich denn alles beachten? Da saßen Menschen dran, mussten analysieren, Bildmaterial. Heute machen das Drohnen innerhalb von ein paar Sekunden mit KI, schlagen den Menschen was vor und der Mensch gibt dann praktisch nur noch das Go. Und dann geht alles viel schneller und auch präziser, weil auch da, klar, KI macht Fehler, wie gerade erwähnt, aber der Mensch macht deutlich mehr Fehler in ganz stressigen Situationen und unübersichtlichen Situationen.
Also Computer sind schneller, aber wie müssen denn Armeen vorgehen, die sich gegen KI-gestützte Angriffe verteidigen müssen? Also geht das überhaupt?
Ja, also das ist natürlich wieder die Überlegenheit, so ein bisschen David gegen Goliath, wo man natürlich auch in so ein Dilemma reinkommt, wenn man es für sich selber sagt als Nation, ich kann KI nur bis zu einem bestimmten Grad gut vertreten und alles, was darüber hinausgeht, geht mit ethischen Problemen einher und der Gegner vielleicht hat diese ethischen Bedenken nicht oder auch diese rechtlichen, einfach, Schranken. Da ist natürlich dann die Frage, wie machen wir das? Und das ist ein Dilemma, vor dem wir stehen. Und im Grundsatz kann man schon sagen, wenn man jetzt sich das ganz mal banal vorstellt auf dem Schlachtfeld, ich habe auf der einen Seite den Soldaten, den menschlichen Soldaten und auf der anderen Seite vielleicht eben ein KI-System, dann ist die KI immer überlegen dem Menschen.
Und wie realistisch ist so ein Szenario, also vollständig autonome Waffen ohne menschliche Kontrolle?
Ja, da sind wir schon auch von entfernt. Also gerade dieser Punkt, den Sie jetzt ansprachen mit der menschlichen Kontrolle, der ist immer sehr, sehr wichtig. Das ist so ein relativ breiter Konsens, dass ein gewisser Grad der menschlichen Kontrolle immer in solchen Waffensystemen enthalten sein muss. Da divergieren allerdings die Staaten, wie hoch dieser Grad sein muss. Also der Mensch muss nur noch darüber entscheiden, ja oder nein, oder der Mensch muss wirklich auch Einblick haben in den Entscheidungsprozess der KI. Aber dass wirklich Systeme, wie man sich das vorstellt, so Terminator kennen wir ja alle aus den 80ern und auch den letzten Jahren, dieses Film mit Arnold Schwarzenegger, dass wir solchen Maschinen gegenüberstehen, da sind wir noch davon entfernt, was ethisch natürlich auch gut ist, dass wir nicht an dem Punkt sind. Und wenn wir an den Punkt jemals kommen sollten, dann auch wirklich nur mit sehr, sehr guten ethischen und rechtlichen Schranken, die wir da haben. Und das kann man kritisch sehen.
Mich erinnert das so ein bisschen an den Irakkrieg Anfang der 90er. Da gab es die sogenannten Präzisionswaffen, die wir zum ersten Mal im Fernsehen sehen konnten, also propagandatechnisch. Und man sah also die Rakete, wie sie auf ein Gebäude zufliegt und da, wie das dann in die Luft geht. Inwieweit unterscheidet sich denn der Einsatz von KI in Sachen Stellenwert jetzt, also nur darauf bezogen, heute von früheren technologischen Innovationen?
In jedem, ich sag jetzt mal, großen Krieg gab es neue Innovationen. Die waren immer prägend für diese Kriege und auch für die darauf folgenden. Bei der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, das ist ja wirklich dieses KI-Zeitalter, kommt einfach dazu, dass es eine allumfassende Neuerung ist. Da geht es nicht nur um ein Waffensystem, was irgendwie jetzt neu ist oder damals vielleicht die Schusswaffen vor vielen hundert Jahren, dann die Panzer, solche Geschichten oder die Präzisionswaffen, wie Sie eben sagten, oder auch, was noch relativ neu in der Geschichte war, die Drohnen zum Beispiel in den 2010ern. Sondern wir haben hier wirklich allumfassende Neuerungen in der Kriegsführung. Die KI, die spielt ja überall mit rein. Die spielt ja nicht nur darin mit rein, wie ziele ich, also wie erfasse ich mein Ziel, sondern auch in der Vorbereitung, in der Planung, in der Lageaufklärung, auch in der Nachbereitung. Kann ich gleich sehen, dass ich zum Beispiel ein Ziel erreicht habe und mache einfach weiter in meiner Killchain? Oder müsste ich erstmal verifizieren, wie früher, was länger dauert? Und das ist natürlich, da kann man sagen, KI ist allumfassend reformierend in der Kriegsführung. Das hatten wir bis jetzt so nicht.
Sie haben es gesagt, die Kriege sind immer Technologietreiber. Wie könnte denn ein Krieg in 10 oder 20 Jahren aussehen, Ihrer Meinung nach?
Das ist so ein bisschen eine Glaskugel-Guckerei sozusagen, Orakelei. Es ist sicherlich kein Extrem von beidem. Also einerseits sagt man, man geht wieder komplett zurück zu dem, wie wir es hatten, dem konventionellen Krieg, ganz ohne KI. Und die anderen Befürworter sagen, nein, in 10, 20 Jahren ist alles nur autonome Systeme, KI oder Cyberoperation. Ich denke, man muss da den Mittelwert sehen. Also es wird sich, jedenfalls wie sich im Moment die Kriege abzeichnen, immer noch die konventionelle Kriegsführung beibehalten, die konventionellen Waffen, die wir haben, aber natürlich hoch technologisiert. Geht deutlich in die Technologie hinein, auch in die Cyber, in den Cyberbereich, alles was digital ist oder auch was sich abspielt im ganz normalen, ja, digitalen Zeitalter heutzutage eben, was sich da verändert, das kann man übertragen auch auf die Kriegsführung.
Sagt Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr in München. Ich habe dir darüber gesprochen, welche Rolle KI in der Kriegsführung spielt. Herzlichen Dank, Frau Jackson.
Sehr gerne.